Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass wir auch nochmal an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag zusammenkommen dürfen. Und mancher wird sich erinnern, vorgestern war das Thema auf seine Stimme hören. Da hat Jesus dieses Bild gezeichnet, dass er ruft. Dass er ruft in dieser Welt und dass man seine Stimme hören kann. Und wir können uns heute die Frage stellen, ich habe noch einen Bonbon für meinen Hals. Gut, wir können uns heute die Frage stellen, wie ruft denn Jesus? Jesus ruft natürlich durch sein Wort, durch Gottes Wort. Und es ist so wunderbar, dass wir das haben. Und es wird heute Morgen auch in der Predigt im Fokus sein, nämlich Gottes Wort. Und ich finde es gerade so wichtig in dieser Zeiten der Unsicherheit. Wir wissen ja nicht, was jetzt in den nächsten Monaten, Wochen, nicht mal in den nächsten Jahren kommt. Wir meinen immer nur, wir wüssten alles, aber wir wissen es nicht. Umso wichtiger ist, dass wir auf das schauen, was wir haben. Und was ist denn Gottes Wort? Es ist die Anleitung zum wahren und zum ewigen Leben. Das Thema Anleitungen ist bei uns gerade ganz groß daheim, weil meine Kinder haben sich Klemmbausteine gewünscht von einem alternativen Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich explizit bei David Wenzel bedanken, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Es hat ein kleines Vermögen gekostet. Auf jeden Fall, das Thema ist allgegenwärtig. Da gibt es Anleitungen nach Anleitungen. Ein Set hat 3200 Teile. Ich bin da raus, gell? Mir ist das so kompliziert. Ja, das ist also daher auch dieser explizite Dank. Auf jeden Fall, das sind Anleitungen, ne? Schritt für Schritt voranzukommen. Da sieht man das große Ganze, das ist das Ziel. Aber man liest dann diese Anleitungen und hat dann Schritt für Schritt, Steine für Steine, bauen sich da auf. Und so ist es doch auch mit Gottes Wort, Schritt für Schritt. Wir wissen aber, wo wir hinwollen. Wir haben das Ziel vor Augen und das ist die Ewigkeit mit Jesus Christus. Aber Schritt für Schritt. Paulus sagt nicht umsonst, Erkenntnis ist Stückwerk. Wir können nicht alles begreifen oder erfassen, aber Stück für Stück lernen. Und wenn wir uns auf diese Anleitung, auf Gottes Wort zum wahren Leben und zum ewigen Leben verlassen, wissen wir auch, was Gott aus uns machen möchte und was Gott mit uns bauen möchte. Und es trifft mich als Individuum, genauso wie euch, aber natürlich auch in der Gesamtheit, wo will Gott eigentlich als Gemeinde mit uns hin? Und ich finde es so schön, dieses Wort Gottes ist Fahrplan für unser Leben. Es ist für jede Situation da und es spricht in jede Situation hinein. Egal ob bei Sünde, bei Verfolgung, bei Angst, bei Krankheit, bei Corona. Gott spricht in seiner tiefen Liebe zu uns und lässt uns nicht verunsichert zurück. Und nur mal ein Vers, der mir in meiner stillen Zeit wieder sehr wichtig geworden ist. Im Psalm 27, Vers 1 ruft David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wie wichtig ist doch, dass dieses Gottes Wort, wie die Bibel auch selber sagt, reichlich unter uns wohnt, dass wir genau diese Dinge nicht immer vergessen, was Gott uns zusagt in seiner Liebe. Nochmal, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Das sind alle Menschen und der Teufel mit eingeschlossen. Die ganzen finsteren Mächte, vor wem? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Ich möchte sogar inhaltlich erweitern, was uns die Bibel sagt, vor wem oder was sollte ich erschrecken? Und Jesus sagt es ja am Anfang, Johannes 14, ne? Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an mich und glaubt an den Vater. Haltet an mir fest, erschreckt doch nicht über die Dinge, die in dieser Welt passieren, auch in deinem persönlichen Leid, in deiner persönlichen Auseinandersetzung. Und darum ist heute der Fokus darauf, Gottes Wort lesen, mit Gottes Wort leben und Gottes Wort empfangen. Jetzt habe ich die ganze Zeit nicht gehustet, jetzt fange ich an zu husten, bin aber getestet. Auf jeden Fall. Es geht heute darum, wo wieder das Volk Gottes sein Wort wieder empfängt. Und das wollen wir heute mal nachlesen in Nehemia. Nehemia kennt ja das Buch der Leiterschaft, nennt man das auch. Wenn man wirklich wissen will, was gute Leiterschaft ist, dann ist es Nehemia. Nehemia war Mundschenk. Das hört sich erstmal ganz fröhlich an, aber er war zuständig für die Speisen am persischen Hof, beim persischen König. Und er hatte eine tiefe Liebe zu Gott, zu Jerusalem, Gottes Stadt. Und Nehemia ist der, der alles eingesetzt hat. Man liest es dann in Nehemia 2, er geht dann an den persischen Hof vor den König mit traurigem Gesicht. Das mag für uns jetzt alltäglich sein, morgens zur Arbeit zu gehen mit traurigem Gesicht. Ich weiß noch, wo ich früher in meiner Studienzeit, da hatte ich Nachtschicht gearbeitet und da bin ich morgens um 6 rausgekommen, Montag früh, habe von Sonntag auf Montag arbeiten dürfen müssen und bin dann gefahren und dann kamen mir die ganzen Gesichter entgegen. Montag früh und ich so, ich gehe nach Hause. Also es war schon schön. Aber das ist es. Das Besondere an dieser Situation beim persischen Hof ist, man durfte kein trauriges Gesicht vor dem König haben. Das war des Todes würdig. Also wenn ich den Oh, vielen Dank, Samuel. Aqua. Danke. Ui, schön kalt. So. Und man durfte kein trauriges Gesicht des Königs zeigen, weil dann würde der König traurig. Wenn der König traurig war, war das nicht schön. Also man konnte durchaus sein Leben verlieren, wenn man mit traurigem Gesicht vor dem König erschien. Und der König hatte das Recht, dich dann... Wir haben das mal versucht, in der Gemeinde einzuführen, hat nicht funktioniert. Haben wir auch gleich wieder gelassen. Aber das ist es. Und da hat Nehemia alles riskiert. Er hat sein Leben riskiert, weil er mit traurigem Gesicht vor dem König erschien. Der König war ihm wohlgesonnen. Er hat dann angefangen, sein persönliches Geld, Hab und Gut einzuführen, damit diese Arbeit verrichtet wird, damit Jerusalem wieder aufgebaut wird. Er hat Missstände abgeschafft, er hat direkt angesprochen, die Leute angesprochen, ihr könnt doch nicht die Leute hier versklaven und in die Schuldnerei führen. Und das Buch Nehemia ist ein unheimlich kluges Buch, da gibt es Feinde von außen und von innen. Und dann gibt es da so eine ewig lange Auflistung mit dem Mauerbau. Und wenn man das so liest, denkt man, warum lässt uns Gott jetzt zuteil werden, wer wo die Mauer gebaut hat. Ist übrigens ganz raffiniert, wenn wir uns damit auch vom Hintergrund her beschäftigen. Nehemia war so schlau, der hat die Leute die Mauer aufbauen lassen, da wo sie gewohnt haben. Und wenn ich jetzt das beim Nachbar mache, ja, da kann die Mauer ruhig bröckeln, wenn der Feind kommt. Gell? Aber bei mir, nee, da machen wir schön fest die Mauer. Also sehr klug vorgegangen, ein guter Mann. Und nachdem die Mauer stand, war aber etwas Wichtiges, was noch gefehlt hat, das Wort Gottes. Und das möchte ich euch gerade vorlesen in Nehemia 8, die Verse 1 bis 12. So. Und als der 7. Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des 7. Monats der Priester Esra das Gesetz vor der Versammlung, vor Männern und Frauen und vor jedem, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matitja, Shebna, Anara, Uriah, Helika, Maseja und zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Michael, Malkeja, Hashum, Hashabadana, Sheria und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschu und Bani und Schrebja, Yamin, Akub, Shebata, Hodia, Maseja, Kalia, Asra, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, dass der Tirschata und der Priester Esra, der Schriftgelehrten und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als er das Wort des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sindet die Anteile für den, die nichts zubereitet sind. Denn der Herr ist in unserem denn der Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Ein schöner Text für Weihnachten, ne? Es wird viel gegessen. Und es ist dieses Wort Gottes, was im Mittelpunkt stand. Es ist dieses Wort Gottes, was das Volk brauchte und was auch eine tiefe Betroffenheit ausgelöst hat. Und es ist genau das, was wir doch auch brauchen in unseren Zeiten, dass wir das Wort Gottes haben. Und wie wird das Wort Gottes verglichen, wo wir es gerade vom Essen haben? Ne? In 5. Mose 8,3, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ne? Hat Jesus dann zitiert in Matthäus 4 bei der Versuchung des Teufels. Ne? Sein Wort ist unser täglich Brot. Ich finde diesen Vergleich mit Brot gut, weil essen muss ich täglich. Ich würde jetzt gerne fragen, wie oft isst du am Tag, aber das ist an Weihnachten eine ganz fiese Frage, gell? 24/7 wahrscheinlich. Aber der Punkt ist, dass wir essen müssen. Wenn wir nicht essen, werden wir kraftlos, wir verlieren die Konzentration und am Ende kann ich auch sterben. Das ist manchmal auch ein guter Vergleich mit dem Wort Gottes. Ich werde kraftlos ohne das Wort Gottes, ohne diese Zusicherungen, die Verheißungen, die Gott mir gibt, dass er mich liebt, dass er für mich da ist, dass ich sein Kind bin. Ich werde kraftlos, verliere manchmal auch die Konzentration auf das, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Und wisst ihr was? Das Sterben in der Ewigkeit kann ich nicht, wenn ich sein Kind bin, weil niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber ich kann manchmal schnell geistlich tot werden und nicht mehr Salz und Licht sein und auch nicht mehr Frucht bringen für meine Umwelt, wenn ich nicht Gottes Wort wie das tägliche Brot betrachte. Ich habe mir mal vorgenommen, so oft die Bibel zu lesen, wie ich esse. Aber dann hätte ich die Bibel heute schon zweimal durchgelesen. Aber der Punkt ist, ich schaffe das nicht. Aber es ist ein guter Ansatz, sich einfach mal dieses vorzustellen. Finde ich übrigens auch beim Gedanken, beim Fasten ganz interessant. Ich bekomme Hunger. Lass es und lese dafür Gottes Wort. Nur mal so als Idee, ne? 2022 ist lang und vielleicht sind wir wieder im Lockdown, da kann man auch mal hübsch den Tag so verbringen. Aber das Wort Gottes soll reichlich unter uns wohnen. Das ist das, was Kolosser 3,16 schreibt. Reichlich in euch wohnen. Hat Gottes Wort Platz in deinem Leben? Hat Gottes Wort einen festen Platz, wo wir uns vor Augen führen, was Gott uns zusagt? Und nochmal, wir haben Einblick in die Vergangenheit, das, was Gott schon getan hat, was auch eingetroffen ist. Wir haben an Weihnachten denken wir daran, dass Jesus in diese Welt kam. Wir haben aber auch einen Ausblick, was Gott noch tun wird. Und wie groß die Treue Gottes ist und wie groß die Liebe Gottes ist, unabhängig davon. Das Wort Gottes lehrt mich nicht, auf die Probleme, Sorgen und Stürme zu schauen, sondern fokussiert auf Jesus zu sein, den anzublicken und natürlich dann auch anzubeten. Und auch hier uns die Frage zu stellen, wie empfange ich Gottes Wort? Im Gebet. Anders geht's gar nicht. Ich kann es nur im Gebet annehmen und sagen, Herr, sprich du. Und ich finde es so schön, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe Gottes Wort schon ein, zwei Mal gelesen, aber ich finde es spannend, dass sich manche Texte mir neu eröffnen, wenn sich meine Situationen geändert hat. Manchmal habe ich gar nicht verstanden, was Gott mir damit sagen wollte. Und dann gab es eine andere Lebenssituation. Manchmal eine große Not, manchmal auch eine große Freude. Und dann habe ich diesen Text gelesen und habe gesagt, wow, hat er mich gemeint mit diesem Text? Und es ist das Schöne an Gottes Wort. Ja, er meint dich immer und immer wieder. Wenn wir die Bibel betrachten, können wir es nur im Gebet empfangen. Und natürlich mit der Einsicht, es ist Gottes Wort. Alles andere brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil dann wird es schwierig, wenn du sagst, das ist nicht Gottes Wort. Haben wir ganz unterschiedliche Positionen. Ich sage, es ist Gottes Wort. Das kann sich auch kein Mensch ausdenken, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt. Also das ist jenseits von dem, was ein Mensch machen könnte. Und wenn 2. Petrus schreibt, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Dann ist klar, wer da gesprochen hat. Gott hat da nicht die Persönlichkeit ausgeschaltet, denn Paulus war ein Paulus und Petrus war ein Petrus. Aber Gott hat durch sie gesprochen. Im Übrigen schreibt Petrus dann im gleichen Brief, damit ihr gedenkt der von heiligen Propheten schon vorher gesprochene Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebote des Herrn und Retters. Und das finde ich so schön, da wird AT und NT gleichgesetzt. Ne? Durch die Apostel, durch die Propheten werden absolut gleichgesetzt. Also Ente ist genauso Gottes Wort. Und das ist das Fundament. Und die Frage ist, wie stehen wir zu diesem Fundament? Ist es für mich ein dickes Buch, was Staubfänger ist in meinem Regal? Man hat es ja dann doch irgendwie mal geschenkt bekommen, abbekommen. Oder ist dieses Buch des wahren Lebens? Das Buch über einen Heiligen, der mich unglaublich liebt. Denn in diesem Buch können wir nachlesen, dass er vergibt, dass er treu ist und gerecht. Und wir lesen das dann auch in dem Text, ne, im siebten Monat, das ist Rosh Hashanah, das ist dann September, Oktober, das Fest der Posaunen wird dort gefeiert, als Erinnerung eingesetzt in 3. Mose. Und dann kommen sie zusammen und dort wird dieses Buch vorgelesen. Und wir lesen es dann, ne, dass die Ohren des ganzen Volkes waren auf dieses gerichtet, was da auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Ohren, und ich nehme noch was dazu, Herz. Hören tun wir viel, fast manchmal zu viel. Also ich bin manchmal total reizüberflutet mit den ganzen Medien, Radio, auch mit Informationen. Ne, mittlerweile gibt es ja sogar in manchen Medien schon die Nische unnützes Wissen. Zum Beispiel, dass der einzige Biss eines Pferdes sofort eine Wespe töten kann. Hat mein Leben noch nie so besonders bewegt, aber es ist gut, dass man es mal gehört hat. Aber es ist so wichtig mit Hören und Herz. Das Herz ist der ganze Mensch im Sinne des Alten Testamentes. Das ist nicht die Gefühlsebene, das ist im jüdischen Sinn die Nieren, die für die Gefühle zuständig sind. Das Herz ist der ganzheitliche Mensch, der Verstand alles. Das heißt, wir hören mit allem, was wir sind. Das ist ja auch dieses Bekenntnis, ne? Den Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was ich bin. Und das ist eine Einstellungssache. Ich höre zu und ich bin gespannt, was er mir sagen wird. Bin ehrlich, bei mir gibt es oft so eine Berufskrankheit, dass man dann, wenn man zum Beispiel auch wieder Gottes Wort hört, manche Texte schon, ne, in der Klostermühle habe ich manche Texte 5 Jahre lang zweimal die Woche gepredigt. Ne? Und dann saß er so oft drin und dann kam eine Predigt von einem im gleichen Text, dachte ich so, wow, kenne ich schon. Lass mal. Nee, kannte ich nicht. Es war spannend, was da immer Neues reinkam. Und auch wenn uns Texte immer wieder begegnen, wenn dann schon so ein bisschen Abgestumpftheit gegenüber Gottes Wort entsteht, dieses Herz zu haben und ich will es mir trotzdem anhören. Und nochmal, Gottes Wort ändert sich nicht, aber oft meine Situation. Das Volk war offen für Gott und sein Wort. Das merkt man an der Reaktion, die sie zeigen. Und wie sieht es bei uns aus? Wie ist es denn, wenn uns Gottes Wort im Alltag begegnet oder im persönlichen Leben? Sind wir noch offen? Hören wir? Und kommt es dann, ne? Hebräisch, hören und gehorchen ist ja ein Satz. Sind wir dann auch bereit zu hören und gehorchen, in die Handlung überzugehen? Und ich rede jetzt gar nicht, dass man dann sofort beim Nachbarn klingelt und missioniert. Wir lesen immer bei Gehorchen, denken wir mal Missionsbefehl. Gehorsam ist übrigens auch Gottes Wort zu vertrauen, dass er dich liebt und wunderbar gemacht hat. Fang mal an, das zu glauben. Fang mal an, das umzusetzen. Übrigens, wenn du das lebst, bist du schon ein großer, großer Missionseiferer. Weil ein Mensch, der weiß, wer er in Christus ist, hat eine unglaubliche Schönheit und Gelassenheit. Weil ich weiß, wer mich liebt. Ich weiß, wer mich ausmacht. Und wenn im Psalm 119 steht, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort ein Licht für meinen Pfad, dann wissen wir, dass es oft finster sein kann. Vielleicht ist es in deinem Leben auch gerade finster, unabhängig von Corona. Es gibt ja auch noch andere Baustellen im Leben. Aber vielleicht ist es gerade finster aufgrund der Umstände. Und dann gibt uns Gottes Wort eine Leuchte, ein Licht, wo wir uns orientieren können, wo wir entlang gehen können, wo uns führt und leitet. Du hast schwierige Menschen, Gottes Wort gibt Anleitung. Liebe sie, ich weiß, es ist schwer. Hab sie trotzdem lieb. Hab die Freiheit zu lieben, so wie du geliebt wirst von Gott. Und dieser Weg ist wichtig. Und ich finde es dann auch so schön, wir lesen es dann hier an späterer Stelle, ne, sodass er das Vorgelesene verstehen konnte. Und was geht's denn da? Da konnten viele kein Hebräisch mehr, weil sie in der Gefangenschaft waren. Also hat man es ins Aramäische, das war der allgemeine Dialekt, Jesus spricht später auch Aramäisch, Matthäus Evangelium ist schön Aramäisch abgehandelt, da sprechen, die haben die ins Aramäische übergesetzt, dass es auch wirklich jeder versteht, was da gesprochen wird. Ich finde es so schön verständlich, ne? Im Mittelalter hat man gepredigt in Latein und 90% konnte kein Latein. Das war echt sinnvoll. Darum hat man immer so schöne Bilder in die Kirche hingemalt, dass die Leute noch ein bisschen im Bilde sind. Daher kommt das denn. Aber verständlich das Wort Gottes. Und wisst ihr was, so kompliziert ist es gar nicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott liebt jeden Menschen und der das glaubt, der hat das ewige Leben. Steht auch da drüben als Nothilfe, externer Speicher nenne ich das immer gern. Wir können es nachlesen. Aber genau das ist das Ding, was wir so verständlich auch machen müssen. Machen wir es nicht kompliziert. Es ist so einfach, sich hochtheologisch auszudrücken, aber es ist manchmal besser und immer besser, ganz klar Christus zu leben und mit meinem Leben zu verkündigen. Wort und Tat im Einklang. Was ich hier so spannend finde, diese Mauer stand. Sie wurde gebaut zum Schutz vor Feinden. Und wenn man diesen Text so liest, kriegt man mit, dass es manchmal einfacher ist, eine Mauer zu bauen, auch wenn es harte Arbeit ist, als vielleicht Gottes Wort zu verinnerlichen und zu leben. Und äußerlich kann man heutzutage viel machen, ne? Also jetzt rein von der Hygiene her, kann mich waschen, kann mich fein anziehen und so weiter. Ich kann auch äußerlich Masken auflegen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Corona-Masken, sondern von Masken der Freundlichkeit. Manchmal kann man auch recht grimmig sein, dass auch die Leute schön gleich wieder weggehen und nicht mit mir reden wollen. Man kann ja auch viel signalisieren mit einem guten Morgen. Es gibt einen guten Morgen und es gibt einen guten Morgen, fall tot um. Also suggeriert, es gibt so vieles. Und wir können uns dann oft Mauern bauen und Äußerlichkeiten, Fassaden aufbauen. Und das geht schnell. Und äußerlich kann man sehr viel machen, um das Innerste zu maskieren. Aber wisst ihr was, wo wir gerade Gottes Wort im Mittelpunkt haben, wo es auch um Transparenz geht? Darf ich mal fragen, wie geht's dir heute? Wie geht's dir so mit den Gedanken an nächste Woche, an die nächsten Tage, Monate? Wie sind die Planungen? Sind da Ängste da? Sind da jetzt schon Probleme, Sturmwolken am Horizont? Was bewegt dich gerade? Und ich möchte den Mut machen, und das ist auch das, was mein tiefer Wunsch ist für uns als Gemeinde, dass wir diese Transparenz einführen. Ich bin total begeistert gewesen von der Situation, wie man zum Beispiel mit schwierigen Momenten auch diese Wochen umgegangen ist. Ich fand es so toll, ich hoffe, der Micha nimmt es mir nicht übel, aber Micha hat mir gleich geschrieben, er ist im Krankenhaus, betet für mich. Ja, genau, bitte ja. Und dann kam gleich, lasst uns eine Gebetsmehr rausgeben, dass die Gemeinde dafür beten kann. So muss das sein, bitte nicht immer im Nachhinein. Das geht hier nicht um Neugierde. Ich brauche keine Details, warum, wieso, weshalb. Aber wir haben oft das Problem, man hat ja keine Probleme als Schwab und dann guckt man, dass das läuft und im Nachhinein, ja, der Herr ist groß. Nee, der Herr ist auch groß, wenn wir gemeinsam füreinander eintreten dürfen. In der Not und nicht erst alles im Nachhinein. Das meine ich mit Transparenz. Und wenn Gott sagt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Den ganzen Menschen sieht der Herr ohne Fassade. Ohne falschen Vorstellungen, mit deinen Zweifeln, vielleicht auch Zweifel an Gott und an Jesus. Das kommt in der Bibel immer wieder vor. Johannes der Täufer, Thomas, einer der Jünger. Das kam vor und Jesus konnte damit immer ganz gut umgehen. Lasst uns transparent werden, eben weil uns das Wort dazu auffordert. Wenn einer leidet, leiden alle. Das steht im Wort. Einer trage des anderen Last, damit erfüllte das Gesetz Christi, nämlich das ist die gelebte Liebe, das ist das Gesetz, was er gegeben hat in der Liebe. Und genau darum geht es doch. Und dann finde ich so schön, da kommt diese tiefe Betroffenheit des Volkes. Ne? Denn sie sind tief betroffen von dem, was sie da gehört haben. Die Menschen hören das Wort Gottes und sind deshalb betroffen, weil sie so weit weg davon sind. Und wir reden da nicht nur von Sünde, sondern vielleicht auch im Vertrauen auf Gott zu gehen. Von all den Dingen, die vielleicht schiefgegangen sind. Und sie sind tief betroffen. Bekümmert, spricht hier die Bibel davon. Meine Frage, wo wir es gerade vom Wort Gottes haben, wie geht es dir eigentlich so, wenn du mit dem Wort Gottes konfrontiert bist? Kommt da auch eine Betroffenheit? Ich bin manchmal so weit weg. Ich weiß noch, am Anfang der Bibelschule in der Klostermühle kam mal eine, Paulus ist so ein Angeber. Ich so, hallo erstmal, schön, dass du da bist. Ja, der gibt immer an, was er für ein Glaubensheld ist. Und dann habe ich gesagt, dann lies mal 2. Korinther. Da war er gebrochen. Da brauchte er Trost. Ist er am Leben verzweifelt. Auch das ist Paulus. Immer alles lesen, das ist immer ganz gut bei Gottes Wort. Nicht nur die schönen Stellen. Und er hat verzweifelt, er ist verzweifelt. Am Leben sogar. Und er dachte, es geht über sein Leben hinaus. Der kennt tiefe Täler. Und wie ist der Umgang mit Gottes Wort? Wenn wir damit... Entschuldigung, Aqua. Aber wie ist es, wenn wir damit Kontakt haben? Und der Hebräer 4,12 sagt es so schön, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Was schreibt hier der Hebräerschreiber? Er spricht erstmal vom Gladius, das ist das römische Kurzschwert. Das war eine schöne Stichwaffe. Ne? Man konnte dann schön gezielt zustechen. Und so beschreibt er, es ist lebendig und schärfer als jedes zweischneidiges. Gladius war zweischneidig und sehr scharf. Und er sagt, das Gotteswort ist noch schärfer. Und wenn man das jetzt so hört, denkt man erstmal, aua, das tut weh. Aber es durchdringt uns, es erkennt uns, es kennt uns und weiß, wie es uns wirklich geht. Und vielleicht ist dein Herz gerade zerbrochen und gebrochen. Aufgrund von verschiedenen Umständen. Eine unglückliche Liebe soll ja auch durchaus vorkommen, nicht nur bei Romeo und Julia. Vielleicht ist es aber auch gerade so, dass man daran verzweifelt, an der Arbeit, an den ganzen Auseinandersetzungen. Und genau da kommt das Gotteswort rein. Und es trifft uns manchmal. Aber es ist auch das Wort, was uns aufrichtet. Es ist auch das Wort, das uns Mut macht. Das Volk Gottes hört es und sie sind bekümmert und sie weinen. Sie sind zerbrochen. Und jetzt müssen wir wieder auch in diesen Situationen, wo es vielleicht genauso dir geht, wenn du Gottes Wort hörst, wo du etwas von Hoffnung und Liebe hörst und merkst, das spüre ich überhaupt nicht, das habe ich überhaupt nicht, dann lasst uns doch mal Psalm 34, 19, ich habe heute viele Bibelstellen. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Verheißung Gottes. Sie sind betroffen und dann ist nahe Gott denen, die zerbrochenen Herzen sind und zerschlagenen Geistes. Das ist eigentlich alles kaputt, was kaputt sein kann. Aber es ist kein Gott, der sich dem nicht zuwendet und dir nicht zuwendet, wenn du in dieser Situation bist. Das Volk Gottes weint, das Volk Gottes ist bekümmert, seid nicht traurig und weint nicht, ist dann die Aufforderung. Und dann kommt es, ne? Dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott, heilig, seid nicht traurig und weint nicht. Das ganze Volk weinte, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Sie merken, wie weit sie davon weg sind. Und vielleicht geht es dir auch so, man kann ja so ganz schnell abdriften und weg von Gott. Das merkt man ganz gut, wenn man mal im Meer war, Strömungen und so weiter, das geht ganz schnell. Ne? Man geht dann ins Wasser raus, schwimmt eine Runde, das habe ich früher im Meer erlebt, gell? Und dann war ich auf dem Weg zurück. Und merke ich da, ich bin gar nicht mehr da, wo ich ins Wasser gegangen bin. Ne? Meine Lieben waren dann ganz da oben. Und jetzt kommt das Spannende, mach das mal ohne Brille. Da tappst du erstmal zum falschen Handtuch. Hola. Was heißt denn Entschuldigung auf Spanisch? Aber der Punkt ist, dass man eben, wenn man davon abtreibt, wegtreibt, wieder zurück zu Jesus kommt. Und das ist das, wo man einlädt. Anstatt diese Betroffenheit uns wegführen sollte, anstatt diese Betroffenheit zu diesem schlechten Gewissen, jetzt war so viel schiefgegangen, ich will weg, ich kann nicht, ich schaffe das nicht, ich gebe auf, kommt diese Zusage, ne? Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Da wird kein schlechtes Gewissen gemacht. Oh, wie oft haben wir heute die Bibel gelesen, wie lange, ne? Was hast du alles referiert? Wie oft hast du heute gebetet und wie lange? Betet ohne Unterlass? Hast du das heute schon hinbekommen? Darum geht es nie. Alles andere ist nicht Jesus, sondern Jesus spricht in aller Klarheit und sagt, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Bei Luther wird es mit Stärke übersetzt. Das hebräische Wort meint eigentlich eine Festung, ein fester Halt, euer Schutz. Es geht gar nicht um schlechte Gewissen, sondern dem Ganzen wird etwas entgegengesetzt. Sei nicht bekümmert, sei jetzt nicht zerstört, zerbrochen, weil du eben so weit weg bist von seinem Wort, sondern hab die Freude an Jesus, dass da jemand ist, der dich liebt, der dich kennt. Und jetzt kommt das Spannende und dich trotzdem liebt, das können wir auch im Wort nachlesen, der dein zerbrochenes Herz kennt, ohne große Unterweisung oder Gespräche, der weiß, wie es in deinem Leben aussieht und der zu dir steht und der treu ist. Nicht die Sünde oder sonst irgendwas steht in dem Moment im Mittelpunkt, sondern dass die Freude am Herrn, das, was Gott mir tut, das, was Gott ist, wunderbar ist. Und darum ist Gottes Wort auch immer Anleitung zum wahren Leben. Das ist das, was ich gemeint habe. Sünde ist da. Die Bibel sagt Hamartia, Zielverfehlung. Wir wissen alle, wo wir unsere Ziele verfehlen, in Wahrheit oder manchmal immer in Lästerung und so weiter. Aber Gott ist nicht der, der sagt, das läuft schief. Sondern Gott macht zweierlei Dinge. Er sagt, das läuft schief und das kannst du tun, damit es nicht mehr schief läuft. Vergebung, 1. Johannes 1,9. Und er ist treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Du hast Sünde in deinem Leben, bitte ihm um Vergebung. Du hast Probleme mit dem Glauben, dann komm in die Gemeinschaft. Sprich mit anderen Christen. Nicht, dass du verurteilt wirst, oh, du zweifelst, sondern dass wir uns gegenseitig aufrichten. Mit Lobpsalmen, im Kolosser 3 steht es doch so schön, mit Psalmen und Liedern, dass wir uns gegenseitig aufrichten in diesem Leben und füreinander da sind. Nochmal, einer trage des anderen Last. Damit ist nicht gemeint, dass ich ab und zu mal ein paar Kisten trage beim Umzug, sondern dass ich und dass wir im Gebet füreinander und miteinander einstehen. Das gibt mir Gottes Wort vor. Und gerade wenn Schuld da ist, gerade wenn Dinge schiefgegangen sind, es kann im Beruf sein, in der Familie, auch manchmal im Hobby, manchmal vor dem PC, es gibt so unglaublich viele Dinge, wo Sachen schiefgehen. Ich habe ja meine persönliche Herausforderung beim Autofahren, obwohl der Herr mich Demut gelehrt hat, ich war ein Dacia, da geht es gar nicht mehr so, früher immer schön gedüst. Jetzt wünschte ich, könnte düsen manchmal, wenn die hinten die Lastwagen schon die Lichthupe geben, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Gott vergibt. Und das ist das, wo wir hingehen dürfen. Und auch hier nochmal, Gottes Wort klar im Mittelpunkt. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest deines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Micha 7, 18 bis 19. Das ist das, woran wir übrigens an Weihnachten gedenken, wie groß die Gnade Gottes ist. Und er ist gekommen, um diese Schuld zu vergeben, weil er ein Experte dafür ist, für Vergebung. Warum vertrauen wir diesem Experten eigentlich manchmal nicht? Warum vertrauen wir diesen Experten nicht zum Thema Vergebung, Liebe, Geduld? Warum vertrauen wir ihm nicht, dass er da ist und dass er mich festhält, dann, wenn mich nichts mehr hält? Und die Bibel stellt uns oft die Frage, wer hält dich fest oder was hält dich nur hin? Auf was bauen wir im Leben? Und es gibt nur einen, der dich festhält, alles andere hält nur hin. Seid nicht bekümmert, Gott ist dein Schutz. Man könnte auch übersetzen Zufluchtsstätte, Festung und Bollwerk. Ne? Denn dort erfahren wir Hilfe, dort erfahren wir Schutz. Und Gottes Wort ist ein Schutz. Vielleicht geht es dir gerade schlecht, dann schau in Gottes Wort hinein. Du wirst geliebt, du wirst getragen, ertragen. Vielleicht ist das Sünde in deinem Leben, dann schau in Gottes Wort, weil Gott vergibt gerne. Das ist nicht das Ding, dass man zu ihm kommt und sagt, ich bitte um Vergebung und dann holt das Gott irgendwann hervor. Das ist nicht so. Und die Tiefen des Meeres meint wirklich die tiefste Stelle am Meer, da kommt keiner hin. Auch heute übrigens recht schwierig noch dahin zu kommen als Mensch. Ne? Druck und so weiter. Und diese Freude am Herrn, das ist das, woran wir doch an Weihnachten auch gedenken, dass Jesus dieser lebendige und wahre Gott ist. Und wisst ihr was? Er lebt, er existiert und er ist da. Vielleicht kannst du ihn nicht sehen oder spüren. Wir wollen immer so viel sehen und spüren. Aber er ist da. Und wisst ihr warum? Weil er es versprochen hat. Und wo sagt er das? In seinem Wort. Ich weiß nicht, und ich nehme mal die Zeit, noch mal ganz kurz den Blick auf 2022 zu richten, was noch alles kommt. Aber ich weiß eins, und da können wir uns gegenseitig auch Mut zusprechen. Du hast eine Gemeinde. Und vielleicht bekümmert dich manches, was jetzt 2022 kommen kann. Vielleicht weißt du noch gar nicht alles. Ne? Aber du hast eine Gemeinde, wo wir füreinander einstehen können im Gebet. Wir haben Gemeindegebet, ne? Mittwoch 19:30, kleiner Werbeblock. Männer- und Frauengebet. Ach, da kann man beten, wo man will. Das ist schön, ne? Mann, Frau. Also wir wissen dann schon, wo wir hingehören. Aber der Punkt ist, es gibt das alles. Und das ist so wunderbar. Du hast eine Gemeinde und mit dieser Gemeinde kannst du auch in das nächste Jahr gehen, egal was kommt. Du bist nicht allein und wir tragen uns einander. Und lass dich immer wieder von diesem gnädigen, barmherzigen Gott, der es, wie im Philipperbrief stand, ne, der sich entäußert hat, wortwörtlich entleert hat in diesem Philipperhymnus, Philipper 2, 5 bis 11, der in diese Welt kam, abgestiegen ist. Und wisst ihr was, es ist ja nicht nur ein Abstieg gewesen, dass er Mensch wurde, daran gedenken wir an Weihnachten. Es war ja auch ein Abstieg, ans Kreuz zu gehen. Das war die schlimmste und grausamste Tötungsart, aber es war sein Weg. Warum? Für dich und mich. Und das ist auch der Auftrag für uns als Gemeinde, ist es immer wieder in Erinnerung zu rufen, egal was schiefläuft, egal was dich bekümmert, die Freude am Herrn ist unser Schutz. Und ich wünsche mir auch, und das macht bitte auch gemeinsam, machen wir es gemeinsam als Gebetsanliegen, machen wir gleich nach der Predigt, kein Ding, dass diese Gemeinde auch diese Zufluchtsstätte wird, diese Festung. Nicht nach außen hin für Menschen, im Gegenteil, der Hammer, dürfen wir alle reinlassen, aber für die ganzen Kummer und Sorgen wollen wir uns gegenseitig stützen. Und bevor ich euch in diese Gebetsgemeinschaft einlade, möchte ich euch noch Jesaja 43, 2 vorlesen. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und wenn die Flamme dich und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich möchte zu einer Gebetsgemeinschaft einladen und ich würde den Abschluss machen im Gebet. Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe, Treue und Geduld. Und Herr, mein Gebet ist und unser Gebet muss es sein, dass wir ein Ort werden, dass deine Gemeinde dieser Ort ist, wo die Liebe des Herrn vorherrscht, wo man an der Liebe erkennt, dass wir dir nachfolgen, wo auch dieser Ort hier der Gemeinde, und es geht nicht um die Räumlichkeit, sondern um deine Kinder, eine Schutzgemeinschaft wird, eine Festung, wo man hingehen kann, wo wir gemeinsam die Reihen schließen dürfen gegen die Widrigkeiten, Stürme und Auseinandersetzungen des Lebens, gegen die Ängste, Probleme und Zweifel. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns zusammengeführt hast, dass uns dein Wort reichlich wohnen in uns und lass uns gemeinsam vorangehen, lass uns da vergeben, wo wir einander versündigen und lass uns eine Gemeinschaft werden, die dir Ehre macht, in der tiefen Liebe und der Liebe vor allem zu deinem Wort auch. Amen.